Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Auch nicht mein erstes Mal. Nee.
So, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu der Podiumsdiskussion mit David Wagner, El Snick, Katja Lange-Müller, moderiert von Katharina Teutsch. Literatur auf Hausbesuch. Und wenn das Goethe-Institut eine Veranstaltung organisiert, dann kommen Sie nicht ohne kleines Grußwort weg. Auch das ist der Fall. Es geht eigentlich nur darum, erstens Ihnen zu sagen, dass wir uns freuen, dass Sie da sind, dass Sie an unserem Projekt teilgenommen haben und Ihnen einfach nur ganz kurz einfach nochmal das Projekt nahebringen, worüber die Autorinnen und Autoren und die Übersetzerin gleich kurz plaudern. Das Projekt hieß Hausbesuch, so ein Experiment. Wir haben überlegt, was passiert, wenn wir 10 europäische Autoren auf 20 Reisen schicken in 17 unterschiedliche Städte in Europa und die jeweils für einen Abend zu Unbekannten geschickt werden, mit denen sie dann einen Abend verbringen, wo keiner so richtig weiß, was dabei rauskommt. Ja, das war das Projekt oder das war die Idee. Zwei der zehn Autoren haben wir hier. Leider konnte Marie Dariussec nicht dabei sein, leider in Paris verhindert. Und dann ist zwischen Mai und Oktober eine große Autoren-Migrationsbewegung losgetreten worden in Europa. Und es sind zahlreiche Geschichten, zahlreiche Begegnungen daraus entstanden. Und jeder Autor hat, und das war die zweite Aufgabe aus diesem Projekt, im Anschluss daran einen Text geschrieben. Und das war das zweite Experiment, was wir gewagt haben, dass wir nicht wussten, wir haben den Autoren carte blanche gelassen. Sie konnten frei wählen, welche Textform und was sie aus diesen Erfahrungen, aus diesen Hausbesuchen machen. Und diese 10 Texte, babylonisches Sprachgewirr, auch das typisch für das Goethe-Institut, haben wir in jeweils in 6 Sprachen herausgegeben in einem Berliner E-Book-Verlag im Frohmann Verlag. Ich resümiere nochmal, 10 Autoren, 20 Reisen, 40 Hausbesuche und ein Buch, ein E-Book mit 10 Texten in insgesamt 6 Sprachen. Klingt ein wenig kompliziert. Sie werden ein bisschen genaueres über das Projekt und vor allem die Erfahrungen der Autorinnen und Autoren und auch von Übersetzerseite davon erfahren. Ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß bei dieser Podiumsdiskussion. Wenn Sie neugierig geworden sind, finden Sie die Texte als E-Books sowohl beim Berliner Frohmann Verlag oder wenn Sie einfach googeln Hausbesuch Goethe-Institut, können Sie dort als gratis PDF herunterladen, was uns natürlich freuen würde. Viel Spaß und jetzt übergebe ich das Wort an Katharina Teutsch, die das Vergnügen hat und wo wir dankbar sind, dass sie diese Podiumsdiskussion moderiert. Viel Spaß.
Ja, danke Nikolas. Vielleicht ist eine beeindruckende Zahl noch unterschlagen. Es handelt sich tatsächlich um ein Textkonvolut von mehr als 1500 Seiten, glaube ich, also durch diese Übersetzung. Also wirklich ein ganz, ganz dickes Buch, was man natürlich nicht merkt, weil es ein E-Book ist. Katja Lange-Müller, du hast es gerade Migrationsbewegung der Autoren durch Deutschland genannt. Ihr erster Weg hat sie ja nach Süddeutschland geführt, wie sie im ersten Teil ihres Textes schreiben, in eine sehr, sehr prosperierende, wohlhabende, gepäppelte Gegend, die an das sehr schöne Frankreich angrenzt, an die ebenfalls sehr wohlhabende, gepamperte, schöne Schweiz. Und da muss ich jetzt mal, ich musste natürlich grinsen, weil Sie sind, glaube ich, derzeitig im Berliner Wedding zu Hause, sind Berlinerin und wohnen im Berliner Wedding. Für die, die das vielleicht nicht wissen, das ist ein bisschen ein Berliner, ein rougher Bezirk, man kann auch sagen, ein Problembezirk.
War's. Das ist ja alles im Auf- und Umbruch. In solche Bezirke gibt es nicht mehr in Berlin. Aber Gentrifizierung all überall.
Okay, aber sagen wir es mal so, wenn man den Wedding der Stadt gegenüberstellt in Süddeutschland, für die Sie sich entschieden haben, Ihre erste Reise hinzumachen, das ist Freiburg im Breisgau. Da habe ich mich gefragt, ob dahinter vielleicht so ein kleiner bukolischer Wunsch steht, dem Wedding mal zu entfliehen ins ländliche, südliche Deutschland. Wie kamst du dieser Wahl?
Naja, ich habe das nicht ganz dem Schicksal überlassen wollen, wer mich wohin einlädt und ob das, also ich war schon neugierig, aber meine Neugier ging nicht so weit irgendwie, zu Menschen zu gehen, die ich noch nie im Leben gesehen habe. Das fand ich irgendwie, ich hatte ja nur 3 Tage Zeit dafür. Und also habe ich mich dazu entschlossen, eine Kollegin von mir zu besuchen im Vauban-Viertel von Freiburg. Es ist wirklich das teuerste Pflaster des Landes. Alles, ja, Öko ist eben ein bisschen teurer. Wissen wir ja alle aus dem Bioladen um die Ecke. Aber dass Öko so teuer ist und so abgehoben, das hatte ich nicht geahnt. Nichtsdestotrotz wohnt Annette Pehnt dort, die Ihnen vielleicht oder dem einen oder anderen bekannt ist, eine Autorin, die ich sehr schätze. Ja, und das war die Gelegenheit, sich in diesem Vauban-Viertel umzugucken. Und ja.
Können Sie uns vielleicht noch ein bisschen was zu dem Vauban-Viertel erzählen? Ich musste das nämlich selbst nachgoogeln und war dann hinterher sehr, sehr fasziniert, was da alles entstanden ist, auf ehemaligem Kasernengelände, glaube ich.
Ja, das war am Anfang eine wirkliche Pionierbewegung, eine grüne. Die Annette Pehn, von der ich sprach, die gehörte auch zu den Besiedlern der ersten Stunde. Es begann sogar mit Besetzungen und Ähnlichem und einer Wagenburg. Aber mittlerweile ist das ein Ort, der, also dahin finden Wallfahrten von Architekten aus aller Herren Länder statt. Ich bin auf 2 japanische Gruppen gestoßen, die also alles fotografierten. Die Öko-Klos, die wurden auch von einigen Bewohnern sozusagen bereitwillig vorgezeigt. Andere wiederum sind not amused über diesen Vauban-Tourismus. Und dazu muss man sagen, dass mittlerweile natürlich die Häuser gebaut haben, die das Projekt konzipiert haben, längst nicht mehr dort wohnen, sondern irgendwelche Rechtsanwälte und Richter und Universitätsprofessoren aus Freiburg. Wie gesagt, also vom Quadratmeterpreis her, die wenigsten Projekte kann man mieten, man muss sie also kaufen, ist das teuerste, was Deutschland zu bieten hat. Es gibt mehr Hunde als Amseln oder Drosseln. Auf jeden Fall mehr als im Wedding. Es gibt auch ein paar Kinder natürlich, also schon. Und ein Ponyhof und ein Karnickelstall. Und ich möchte da nicht tot über dem Zaun hängen, um das mal ganz klar zu sagen.
Das wird auch relativ schnell in Ihrem Text klar, dass Sie da nicht weder tot noch lebendig über dem Zaun hängen wollen. Sie haben sich nämlich ganz schnell abgeseilt und die Versuchsanordnung etwas geändert, von Hausbesuch in Nicht-Hausbesuch, kann man vielleicht sagen. Denn Sie sind dorthin gegangen, wo Obdachlose sich vermutlich finden, also am Hauptbahnhof, aber auch, glaube ich, an einer Art Armenspeisung oder Suppenküche, und haben dort versucht, mit Menschen in Freiburg zu sprechen, die eben nicht so privilegiert sind wie diese Menschen, die Sie da besucht haben, um Annette Pehnt, also dieser Kreis.
Ja, die Suppenküche war auch eine Überraschung. Das war der sogenannte Königshof. Es gab also irgendwie gedeckte Tische. Es gab keinen einzigen Obdachlosen da. Stattdessen so ein paar Freiburger, die irgendwie Spitze gekriegt haben, dass man dafür 3 Euro, übrigens auch Franzosen und Schweizer, saßen da recht zahlreich rum. Der Einzige, der so ein bisschen verwirrt war und in einer Ecke saß und mit sich selber redete in gedämpfter Lautstärke, der wurde von der Polizei entfernt. Ansonsten haben die mir klargemacht, dass das Konzept dieses Essenstreffs ist, dass sich die Menschen, die dorthin kommen, wie die Könige fühlen sollen, weil es ist ja auch das Königshaus, ein altes Barockhaus. Und die wurden bedient, also es gab richtige Menüs, 3 Gänge, und dann wurde sich ausgetauscht. Das wird gesponsert von einem Feinkosthändler, der in Freiburg ansässig ist und auch irgendwie eine Blaskapelle gegründet hat. Und sämtliche Bäcker und Konditor Freiburgs liefern dort nicht etwa die Teilchen vom Vortag ab, sondern die produzieren ein bisschen mehr, damit es für den Essenstreff auch noch reicht. Das habe ich verglichen natürlich mit irgendwie Einrichtungen in Berlin dieser Art, von den Franziskanern unterhaltenen, wo dann also eine ungefähr 1 Kilometer lange Schlange steht und wo man die Suppe in irgendwelche Plastikgeschirre geschöpft bekommt und wo dann der Franziskaner-Mönch, barfuß wie er ist, irgendwie auf zwei oder drei zeigt in der Schlange und sagt, ihr wascht heute ab. Nicht so in Freiburg. Ganz anders.
Die wunderbare Pointe dieser Geschichte. Entschuldigung, David, du wolltest was sagen, bitte.
Nein. Ich stelle mir jetzt vor, was die für eine Spülmaschine da haben, nicht?
Weil du wahrscheinlich, haben die? Zwei, drei.
Genau.
Die müssen aber, kein Obdachloser muss die bedienen. Das machen
müssen denn die,
alles die Freiwilligen.
Nicht einräumen auch. Und ausräumen.
Nein, das machen auch Schüler, die da sozusagen irgendwie freiwillig, mehr oder weniger freiwillig, ich glaube mal, also die beiden, die ich da getroffen habe, die sahen eher so aus, als hätten sie eine niederschwellige Strafe abzuarbeiten.
Ja, eine ganz wunderbare Pointe dieses Textes ist am Ende das Zusammentreffen. Ich glaube, das war dann am Hauptbahnhof zwischen Ihnen und zwei Obdachlosen.
Ich habe gedacht, irgendwo natürlich, weil in Freiburg gibt es ganz viele Bettler. Das fällt auch auf. Und die haben ihre festen Standorte, wo die immer sitzen. Und so erklären die einem das auch. Und dann bin ich zum Bahnhof gegangen, dachte am Hauptbahnhof, da findet man dann doch in jeder Stadt, sicher so auch in Freiburg, die paar Kreaturen, die wirklich auf der Strecke geblieben sind. Und da traf ich dann zwei Berliner, die mir erklärt haben, dass es also irgendwie in Freiburg viel besser ist mit dem Betteln und dass dann auch mal der ein oder andere Franken im Hut landet. Und das fanden die prima. Ja, ich habe sie dann zum Essen eingeladen und da waren sie auch noch wählerisch. Aber es war eine ganz nette Begegnung. Die waren wenigstens irgendwie klar orientiert, warum Freiburg, die wussten es dann schon, also die wussten es besser als ich, bevor ich nach Freiburg kam, warum sie nach Freiburg gegangen sind.
Waren Sie denn vor diesem Hausbesuch oder auch Nicht-Hausbesuch schon mal in Freiburg gewesen?
Ein einziges Mal zu einer Lesung und das war Jahre her.
Und der Gesamteindruck, also weil Sie haben ja sozusagen jetzt vom High-End bis zum Flaschenboden alles gesehen von der Stadt.
Ich hatte am letzten Tag auch eine Lesung. Also die Dame vom Goethe-Institut, die meinte es sehr besonders gut und hat sozusagen den ganzen Tag durchorganisiert, alle drei Tage. Und am letzten hatte ich dann eine Lesung. Da habe ich auch ein bisschen was gelesen aus meinem Buch, das auch gerade erschienen war. Und dann sollten die Menschen dazu irgendwas fragen. Die fragten mich aber nicht so sehr nach meinem Buch, sondern wie eine Journalistin. Die wollten einfach nur wissen, wie ich Freiburg finde. Und als ich dann so ein bisschen, nicht ganz so begeistert klang, wie sie sich das vorgestellt hatten, wurden die richtig giftig und fragten mich dann auch mehr wie eine Journalistin. Also, ja, warum ich denn das oder das jetzt nicht so toll finde. Dabei habe ich ja nicht gesagt, dass ich das nicht toll finde. Ich habe einfach nur nicht gesagt, Freiburg ist die schönste Stadt der Welt oder sowas. Das habe ich ihm nicht gesagt. Und es war auch sehr heiß. Es war im Sommer und es waren Temperaturen über 40 Grad. Es war, Freiburg. Ja, also der Name sagt es ja schon. Irgendwie ist da auch ein Widerspruch. Einerseits Burg, andererseits frei. Irgendwas passt da nicht zusammen.
David Wagner, Mannheim. Passt das zusammen? Wenn du in 3 Sekunden nicht auf die Frage antworten kannst, dann stelle ich eine andere. Was ist der Odenwald-Jeti?
Der Odenwald-Jeti. Das ist ein Fabeltier, das angeblich im Odenwald haust. Eldritch oder Elveritch heißt er auch, oder?
Elvetritch,
genau, das habe ich gelernt. Ja, also Sie merken, ich wurde auch nach Deutschland, Land verschickt, innerhalb Deutschlands. Das war ja das Tolle an dem Projekt, also Man wurde eigentlich geködert mit der Aussicht, in ein ausländisches Land fahren zu dürfen. Man bekam eine Liste, da standen so wahnsinnig tolle Städte drauf wie Palermo, Porto, Marseille, Nancy.
Und du hast dich auf alle beworben.
Barcelona. Und ich dachte dann, oh wow, da fahre ich überall gerne hin. Ja. Also ich meine, das sind natürlich Traumeinladungen. Also davon träumt der Schriftsteller, wenn er monatelang zu Hause alleine sitzt über seinen unabgeschlossenen Manuskripten brütet und dann findet er so eine E-Mail, ja, haben Sie nicht Lust, zwei Abendessen in einer Traumstadt irgendwo im mediterranen Gebiet zu machen, sage ich, ja, klar, gerne. Aber...
Und dann landet man in Mannheim.
Genau, aber das Aber ist, dass man eben dann, ja, aber es muss auch noch Mannheim und Heidelberg dabei sein. Nein, aber das war dann eigentlich auch sehr interessant. Ich landete dann tatsächlich zuerst in Heidelberg, war der erste Abend, und dann in Mannheim. Ich wohnte aber in Mannheim im Hotel, und das war schon ein ganz großes Abenteuer, weil ich wohnte in einem ganz kleinen Zimmer im Dach und machte das Fenster auf, und vor mir stand das höchste Gebäude Süddeutschlands, glaube ich, irgendwie der also eine Perle des deutschen Brutalismus. Habe ich mich gleich verliebt. Jetzt habe ich leider den Namen vergessen. Der So-und-so Center. Das ist ein ganz toller Betonbau. Und deswegen habe ich mich gleich in Mannheim verliebt eigentlich. Ja.
In der Nähe von der alten Feuerwache.
Genau.
Da war ich neulich.
Ja. Und der erste Satz, den ich in Mannheim auf der Straße hörte, deswegen glaube ich, passt das Mannheim zueinander, war, als ich im Gefängnis war, konnte ich dir nicht. Genau, das war das Erste, das war auch im Sommer und sehr heiß, und ich spazierte dann so rum, und ich fand Mannheim faszinierend, weil das ist, glaube ich, die Stadt mit dem höchsten Ausländeranteil in Deutschland. Und
gerade die Ecke.
Ja. Und ich war dann gleich türkisch essen und fühlte mich eigentlich wie in Istanbul und oder wie in Kreuzberg, also eigentlich wie zu Hause. Von daher war das sehr angenehm. Und dann hatte ich halt zwei Abende. Es gab dann die kleine Reise von Mannheim nach Heidelberg-Rohrbach. Das ist ein sehr wohlhabender Vorort, Eingemeindung, Richtung Odenwald, beziehungsweise Richtung kleiner Odenwald. Also die Eingangsfrage war nach diesem Odenwald Yeti, und ich saß dann halt in diesem wunderbaren Garten, in dieser 30er-Jahre-Villa, und der Uli stand schon am Grill, und ich lernte dann auch die sogenannten Weber-Grills kennen. Weber-Grills, das hört sich an, als wäre das ein deutscher Grill, aber das ist so eigentlich ein amerikanisches Fabrikat, und das sieht eigentlich aus wie so ein kleines Auto und hat so Hauben, und ich wurde in eine ganz neue Welt eingeführt, und fragte mich aber immer, wo bin ich hier jetzt eigentlich? Ist das jetzt die Kurpfalz? Ist das jetzt Odenwald? Wie heißt der Berg da oben? Und die waren sich alle nicht so richtig einig. Also das ist so ein interessantes Gebiet, da stoßen ja nicht nur zwei Bundesländer aneinander, Pfalz, Kurpfalz, also so ganz so deutsche Gemengelage historisch übereinander. Also es war so ein bisschen Heimaterforschung für mich auch.
Die andere Reise, du hast es vorhin schon angedeutet, das, was dich ursprünglich eigentlich gefangen genommen hat oder getriggert hat, die ging dann nach Barcelona. Und deinem Text habe ich entnommen, dass du zum ersten Mal mit 19 Jahren in Barcelona warst.
Ja.
Jetzt habe ich nicht die Frechheit gehabt, irgendwie nachzuschauen, wann du geboren bist und wann das genau in welchem Jahr gewesen ist. Aber nach den Olympischen Spielen, das war 1992, hat sich in Barcelona eine ganze Menge verändert. Mhm. Jetzt weiß ich nicht genau, ob du vor dieser Zeit da warst oder knapp danach. Wie unterschiedlich hast du die Stadt erlebt?
Ja, das ist so. Also auf dieser Liste dieser Traumstädte habe ich mich dann doch für Barcelona entschieden, aus dem sentimentalischen Grund, weil ich da halt in den 90er Jahren dreimal jeweils einen Monat oder knapp zwei Monate verbracht hatte. Und ich hatte mir damals immer so Wohnung ertauscht. Ich hatte einen katalanischen Freund, der lebte dann bei mir in Berlin, und ich wohnte bei seinem Vater in der Wohnung, bei einem alten Katalan in einer riesigen Wohnung. Und deine Frage zu beantworten, ich war eigentlich das erste Mal mit 15 und mit 16 in Barcelona, also deutlich vor den Olympischen Spielen, und kannte eigentlich noch die Stadt mit dem eingemauerten Hafen, also da, wo dann später der Olympische Hafen war und wo heute riesige Malls und Kinos sind. Das war damals so ein ganz schmutziges Zollgrenzgebiet mit einer Mauer drumherum. Und ich kannte ihn besser halt so 95, 97 und 98, und Barcelona hat eigentlich eine Entwicklung schon sehr viel früher genommen, die Berlin so gerade dabei ist zu nehmen. Ja, also Katja hat ja schon gesagt, Gentrifizierung, also das ist in Barcelona auf einer viel kleineren Fläche in einer kürzeren Zeit eigentlich passiert, dass eine Stadt so vom Tourismus überrannt wird, also von so Leuten, die aus anderen Städten kommen und dann da bleiben, so wie ich selber war natürlich. Man ist ja immer selber eigentlich auch Auslöser. Die Leute, die sich über Gentrifizierung beschweren, sind ja eigentlich immer selber Gentrifizierer. Dort in Barcelona gibt es noch jetzt ein Sonderproblem natürlich seit vielen Jahren, das so auch in Venedig existiert. Das sind diese Kreuzfahrtschiffe, die dann anlegen und 5.000 Menschen ausspucken, die dann 5 Stunden durch die Stadt laufen und gar nicht so viel Geld dalassen, wie sie eigentlich durch ihre Anwesenheit kaputt machen. Ja. Nun war jetzt die Ironie war dann, dass mein erstes Abendessen dort in Barcelona bei wirklich völlig fremden Menschen, ja, also stattfand.
Das waren dann Freunde des Goethe-Instituts oder wie kam diese Gastgeberschaft dann zustande?
Ja, also das war, glaube ich, eine Organisationsaufgabe im Vorfeld für die jeweiligen lokalen Goethe-Institute, die da auch, glaube ich, teilweise schwitzen mussten. Also es war halt so, dass man wurde gefragt, was stellen Sie sich vor, wo wollen Sie hin? Und ich hatte dann zum Beispiel in Mannheim gesagt, ja, ich würde gern in eine Immigrantenfamilie oder so. Oder es hatte dann nicht so richtig geklappt, aber in Barcelona haben die das, glaube ich, dann so gemacht, sie haben das sogar ausgeschrieben auf ihrer Webseite. Hostfamilien können sich bewerben. Allerdings gingen nicht so wahnsinnig viele Bewerbungen ein. Nur von einer Frau in einem weit entfernten Bergdorf. Und davon wurde mir dann abgeraten. Aber auf jeden Fall durch irgendwelche Verbindungen wurden dann wirklich großartige Gastgeber gefunden. Dietrich und Monze. Dietrich, der Name verrät das, der war dann eigentlich ein Deutscher, lustigerweise aus Ludwigshafen, also aus meinem anderen Essensbereich eigentlich. Der aber, das war nett, eigentlich den ganzen Abend kein einziges Wort Deutsch gesprochen hat. Also das hatte ich so ein bisschen befürchtet, dass es dann sonst so ein halber deutschen Abend wird. Ja. Und er war wirklich sehr, sehr, sehr katalanisch naturalisiert. Und die empfingen mich dann auf ihrer Dachterrasse exakt über der Rambla, ja, also über der touristischsten Meile überhaupt von Barcelona. Ja,
ich habe es vorhin schon gesagt, es hat 1500 Seiten, das Projekt. Jede Erzählung, also 10 Erzählungen, sind insgesamt in 5 Sprachen übersetzt worden, also in 6 Sprachen erhältlich. Eine Übersetzung haben Sie besorgt, nämlich ins Niederländische. Und Sie sind ja auch vorher schon die Übersetzerin gewesen von Katja Lange-Müller. Ist der Text, den Sie jetzt übersetzen mussten, ist das ein typischer Lange-Müller-Text gewesen?
Ja, anders als die Romanen hatte. Glaubst du selber nicht, Katja?
Naja, aber es ist typisch. Also es ist irgendwie typisch, ist für einen Schriftsteller immer ein bisschen blöd. Weil es heißt, dass du irgendwie in jedem neuen Buch nur eine Fußnote zum vorigen schreibst oder so. Also das, ich möchte nicht typisch sein.
Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es typisch Katja Lange-Müller war tatsächlich, ja.
Das war ja mehr so eine Art, ja, fast wie eine Reportage. Also ich habe nicht viel über Europa nachgedacht oder so, sondern einfach beschrieben, was ich vorgefunden habe und was da passiert ist.
Also ich meinte das in gar keiner Weise despektierlich, aber ich glaube, dass es einen bestimmten Schriftstellerstil gibt oder einen Blick auf die Welt, der dann wiedererkennbar ist. Das hat man jetzt an diesem Projekt sehr, sehr deutlich gesehen. Wenn man sich anschaut, was David Wagner aus der Versuchsanordnung gemacht hat und was Katja Lange-Müller aus der Versuchsanordnung gemacht hat, dann sind Sie natürlich gleich wieder raus ins Feld gegangen. Sie sind ausgebüxt, Sie suchen die Geschichten, Sie suchen die Pointen, Sie suchen die Gespräche, Sie setzen sich mit diesen obdachlosen Berlinern dann am Ende, wie sich herausstellte, in die Kneipe. Und David Wagner macht das wofür er auch sozusagen berühmt ist. Er ist eher so der stille Protokollant im Hintergrund und beobachtet, wie diese Leute mit ihrem amerikanischen Supergrill umgehen und Würstchen verteilen und im Garten eben diese Stehparty absolvieren. Mhm. Und da habe ich irgendwie gedacht, es ist ganz hübsch, dass sie beide genau das machen, was sie so besonders gut jeweils in ihren literarischen Stilen sowieso können. Mhm. Und dass diese, man könnte ja auch sagen, so eine Ausgangs-, so eine Aufgabe, das hat ein bisschen was Gezwungenes, wenn man dem Schriftsteller jetzt sagt, geh da mal hin und bring dann einen Text mit. Das könnte ja auch als Zumutung aufgefasst werden.
Ja, Zumutung, aber ich muss mal zugeben, dass mir als Schriftsteller solche Aufgaben eigentlich gefallen. Ja, also, weil ich bin jetzt ein Mensch, der von Natur aus wirklich doch eher faul ist und hätte ich jetzt nicht die Aufgabe gehabt oder auch nicht danach den Zwang, einen Text abzugeben, wäre der nie entstanden. Und ich bin eigentlich im Nachhinein immer ganz froh, wenn ich dann so eine Aufgabe habe, weil dann freue ich mich richtig, dann mache ich das wirklich fertig und dann mache ich das. Und dann, also diese Beobachtungen, die mache ich eigentlich ja fast immer, ja. Oder sag mal, diese Situation bei anderen Leuten oder in anderen Räumen zu Gast zu sein, das gefällt mir sowieso. Aber daraus dann wirklich einen Text zu machen, das ist ja dann auch doch immer lange Arbeit, die ich manchmal auch scheue. Aber jetzt, also es ging mir schon oft so, dass aus solchen Aufgaben dann irgendwie Sachen entstanden sind, die ja sonst gar nicht entstanden wären für mich. Ja. Also ich könnte mir jetzt auch ein längeres Projekt mit nur Hausbesuchen vorstellen. Ich weiß jetzt gar nicht.
Du liebst ja sowieso das serielle Prinzip. In deinem letzten Buch geht es um Hotelzimmer, die beschrieben werden, eins nach dem anderen, ja, mit möglichst großer Distanz eigentlich zum Gegenstand. Ja. Und so ein bisschen hatte ich das Gefühl, machst du das jetzt da auch wieder. Ja. Aber das Schöne ist, dass man doch auch merkt, dass du menschlich wirklich vorhanden bist.
Ja.
Und irgendwann fällt dieser wunderschöne Satz so sinngemäß, wie schön es sei, in der Gemeinschaft aufgehoben zu sein. Und da merkt man ja dann doch wieder, du bist nicht einfach nur der Protokollant, der am Rande steht und einfach stoisch notiert, was er dort vorfindet oder sieht, sondern du nimmst auch wirklich teil an diesem sozialen Event oder dieser sozialen Skulptur, die du dann, glaube ich, bei einem Galerieessen in Mannheim erleben durftest.
Ja, also diesen Begriff der sozialen Skulptur würde ich eigentlich auf alle vier Abende anwenden. Also ich habe letztendlich nur drei beschrieben, weil das schon sehr, sehr lang wurde, der Text. Der vierte, der wird jetzt mal separat erscheinen. Aber es war tatsächlich so, dass die Abende, das habe ich dann wirklich gemerkt, und sie waren halt auf eine Art schon wirklich einmalig. Ja? Also man weiß natürlich so, in dieser Konstellation werden wir nie wieder zusammensitzen. Ja? Das ist gut, das ist meistens so im Leben, aber manchmal merkt man das mit so einer gewissen Art von Rührung, dass das eigentlich, ja, das ist jetzt so ein Moment und der ist unwiederbringlich. Und wann werde ich in der katalanischen Vorstadt mit drei Lokalpolitikern zusammensitzen und über Europa mich streiten, ja, oder auf einer Dachterrasse oder in Mannheim mit diesen Richtern, die von Wurstsalat schwärmen, ja, also es hat alles eigentlich so eine Schönheit, die ich dann halt ja irgendwie aufheben wollte. Und ja.
Sie haben, glaube ich, 9 Texte, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, übersetzt. Einer musste ja nicht übersetzt werden, oder?
Ich habe nicht alle niederländischen Texte übersetzt. Bloß Alina Bronski und Katja Langer-Müller. Also auch nicht David. David hat auch seine eigene Übersetzerin, die das gemacht hat. Ich meine, von seinen Romanwerken.
Ja. Und vielleicht, ich hätte sie jetzt gerne gefragt, aber vielleicht passt das dann nicht mehr, weil sie gar nicht verantwortlich sind für alle 8 oder 9 Texte. Welcher Text sie am allermeisten überrascht hat? Zum Beispiel in dem Alina Bronski-Text, die haben wir ja leider heute nicht hier unter uns. Worum geht's da?
Alina Bronski war in Genua und die war ziemlich skeptisch am Anfang mit diesem Auftrag, also wie ich es hier auch ein bisschen höre. Und die ist in eine Küche gekommen von einer Frau, die Deutschlehrerin ist in Genua, und die hatte all ihre diese Studentinnen, meistens Frauen, eingeladen, und die haben dann zusammen gekocht auch. Sie hat Italienisch kochen gelernt, kann man sagen. Und das Schöne war, dass sie am Ende, das ist so, sie ist skeptisch am Anfang und am Ende stellt sie fest, dass diese italienischen Frauen ziemlich gut Deutsch können und sie schämt sich fast. Also sie nimmt sich dann am Ende vor, Italienisch zu lernen, wenn sie wieder zu Hause ist. Also diese Umkehrung, dass also Distanz, Skepsis, also muss ich sowas als Schriftsteller jetzt machen und dann am Ende diese totale Freude darüber, dass man sich kennengelernt hat und dass es schön gewesen ist und dass am Ende auch, dass sie auch bloß eine Frau ist, die gerne Sprachen lernen möchte und in das Zusammenkochen ist dann wahrscheinlich ist das auch eine Charakterfrage dann auch bei ihr, ne? Dass das so ausgegangen ist, dass die kochen zusammen. Das hast du nicht gemacht, ne? Zusammen gekocht? Nee.
Nee. Ich war schon zu Gast. Ich war ja nicht nur in Freiburg, aber ist vielleicht auch nicht so wichtig.
Wo waren Sie noch?
Na, in Brüssel war ich. Das war ja das Eigentliche. Freiburg war ja nur das Vorspiel. Aber Brüssel war die Sensation, ja.
Sie waren dort in einer Kneipe, die haben Sie selbst übersetzt mit das Blümchen aus Goldpapier.
Da wir gerade beim Kochen waren, darf ich da nochmal was sagen? Kochen und Essen. Als ich Katjas Text las, da fiel mir auf, dass wir eigentlich beide eine selbe Beobachtung eigentlich hatten oder ein Wundern. Also du beschreibst einmal, wie bei deinem Essen in Freiburg dann noch eine Fleischaufschnittsplatte reingetragen wird. Und du wunderst dich so ein bisschen.
Ach so, ja, das ist aber das nicht Freiburg, das war Brüssel.
Ich glaube aber in Freiburg auch tatsächlich, wo so alle möglichen Brotaufstriche genau. Und wo es dann so um diese große Frage des Vegetarismus-Hypes und Vegan-Hypes, den man ja so in Berlin
bei Annette Pehn.
Genau, und weil ich musste sehr schmunzeln, als ich das las, weil in meinem Text ist eine ganz ähnliche Beobachtung drin, weil ich während dieses Grillabends, da sind dann auch zwei jüngere Frauen dabei und bei dem Essen in Mannheim auch. Und dann wundere ich mich schon, dass die Fleisch essen. Und dann frage ich mich so, also was ist eigentlich mit mir los? Als Berliner, ich denke jetzt schon, ich wundere mich jetzt schon, wenn eine jüngere Frau Fleisch isst. Das ist schon sowas Besonderes für mich, ja. Und frage mich dann in dem Moment, wie Berlin eigentlich so die oder gewisse Kreise die Wahrnehmung so verschieben. Und eigentlich in diesem Vauban, wie du das beschreibst, wunderst du dich ja auch fast, dass die dann da eine Fleischerplatte auftragen.
Naja, mich gefreut hat mich da mehr die Selbstironie der Frauen, die sagen, ja, von außen traut man uns irgendwie das gar nicht mehr zu, sondern glaubt, dass wir irgendwie nur noch von selbst geerntetem Gras leben oder sowas. aber das, gut, für mich war trotzdem Brüssel wichtiger.
Ja.
Sie waren dort in einer Surrealistenkneipe, die Eigenübersetzung lautet das Blümchen aus Goldpapier.
Els kann sagen, wie das auf Niederländisch heißt.
Ja, bitte.
Blümchen van Goudpapier. Und das hat zwei Namen, ne? Auch Französisch, eben weil es Brüssel ist. La Fleur en Papier Doré.
Genau.
Vielleicht können Sie mal ganz kurz erklären, welche Bedeutung diese Kneipe für die Brüsseler hat. Das ist ja ein
Tradition. Die Brüsseler hat die erstmal gar keine Bedeutung. Die kennen ja gar nicht alle Brüsseler.
Ich dachte, das ist so eine Institution.
Das ist keine Pilgerstätte.
Ich habe das über Katja Lange-Müller kennengelernt. Also ich hatte noch nie davon gehört, aber wie ich Katja dann kennenlernte, kennst du das nicht in Brüssel, das Goldblümchen? Und dann hast du mir darüber erzählt und da waren wir jetzt zusammen da.
Es ist kein touristischer Ort, es ist keine Pilgerstätte. Es ist etwas, wo ich eben unbedingt nochmal hin wollte. Ich hatte die Jahre vorher zufällig entdeckt, ich trabte durch Brüssel und habe mich auch ein bisschen verlaufen und die Füße taten mir weh und ich hatte Durst. Und dann sah ich so ein Wirtshausschild und ging da rein. Und das war wie bei Alice im Wunderland. Es war völlig absurd. Es war wirklich, ich stand mitten im Surrealismus. Also wenn Sie mal nach Brüssel kommen, dann müssen Sie hin. Das ist wirklich unglaublich. Also die Bude war damals schon... mindestens 150 Jahre hat da keiner auch nur eine Lampe abgestaubt. Ja, das und so, naja, und das, da wollte und ich,
hängt da alles
ich wollte
voller Bilder?
Noch voller Bilder, voller Geweihe, voller Lampen, also voller komischer Lampen, voller es gibt ganze Gedichte sozusagen, die Palindrome bilden, auf Französisch, auf Niederländisch, merkwürdige Sprüche. Und ich hatte mich, und da wollte ich eben unbedingt nochmal hin. Und als ich wieder hinkam, war ich ganz, ich habe damals, als ich das erste Mal da war, wegen eines Surrealisten-Spruches, von dem ich mir einbildete, ich habe ihn auf Deutsch gelesen, neben der Klotür, habe ich meinen Flieger verpasst.
Wo das Gras wächst.
Wo das Gras wächst, stirbt die Kuh, stand da. Und da musste ich unheimlich lange nachdenken, weil ich dachte, Mann, was ist jetzt mit dem Gras? War das vielleicht vergiftet oder wieso stirbt die Kuh?
Man muss vielleicht dazu sagen, dass sie auch relativ viel Bier getrunken haben, während sie darüber nachdachten. Und dann
wie auch immer, aber deswegen habe ich nicht den Flieger verpasst, sondern wegen diesem komischen Satz. Und dann hat ja nichts genützt, dass ich mir mal wieder sagte, okay, also schon am Eingang in der Tür hängt eine Zeichnung von René Magritte, der auch ganz oft dort war und ganz viele berühmte belgische Surrealisten, auch französische, Otto Dix war da, auch die Deutschen sind dahin gefahren. Damals war das eine Pilgerstätte, heute ist es das nicht mehr. Aber es ist absolut sensationell, wirklich. Und beim zweiten Mal musste ich eben feststellen, dass es kein deutscher Surrealistenspruch war und nicht neben der Klotür stand, sondern dass es auf einem großen Fassdeckel auf Niederländisch stand. Und also auf, ja, und darüber habe ich dann auch geschrieben,
also Sie hatten
wie falsch man sich erinnert. Also ich hätte mir die linke Hand abhacken lassen und hätte immer noch behauptet, der Spruch stand neben der Klotür und war auf Deutsch. Dem war aber nicht so. Also das ist interessant, wie sozusagen auch Schriftsteller sollten über sowas wirklich mal nachdenken, wie ungenau oder wie tendenziös und die Erinnerung verändernd man sich erinnert. Also das war ja gar nicht so. Es war ganz anders. Das ganze Ambiente war so, wie ich es in Erinnerung hatte. Aber viele Details waren eben überhaupt nicht so.
Und sind sich die gegenwärtigen Besitzer dieser surrealistischen Tradition bewusst?
Also das Ding sollte gepflegt? Abgerissen werden, die ganze Straße. Das ist gegenüber einer merkwürdigen alten, einem merkwürdigen alten Gemäuer, von dem ich dachte, das sieht aus wie eine alte Irrenanstalt. Aber es ist irgendwie ein altes Krankenhaus für nicht so begüterte Brüsseler. Und ja, man, also diese Kneipe ist nicht da, wo die klassische Altstadt ist und wo die Touristen hinpilgern, sondern eigentlich daneben. Die kann man eigentlich nur zufällig finden. Nicht indem man die Ameisenpfade entlang schlendert, wo sich irgendwie alle langschieben. Und und deswegen sollte das auch in dieser Straße sollten mehrere Häuser abgerissen werden. Und da haben sich dann einige Brüsseler irgendwie zusammengefunden war eine richtig große Bürgerinitiative und für den Erhalt dieser Kneipe gesorgt.
Und mit was für Leuten sind Sie dann da hingegangen? Also wer waren die Gastgeber in dem Fall?
Na, die Gastgeber, das war der Wirt, der hieß Michel, der war der Gastgeber. Wenn man in eine Gaststätte geht, ist der Wirt der Gastgeber, immer. Grundsätzlich, ob man bezahlt oder nicht. Und einige dieser Surrealisten haben nicht bezahlt, offenbar, oder konnten nicht bezahlen.
Haben die mit
die
Bildern
haben dann
bezahlt?
Halt Bilder dann? Da gelassen, ja.
Das war ja eine bessere Bezahlung.
Das ist aber nicht
Bezahlung.
So schick wie in der Paris-Preis,
also wenn
ganz
da
anders.
Originale hängen, dann muss, da man, hängen ja Originale. Diese, dann muss man diese Kneipe ja unter Polizeischutz stellen.
Also offensichtlich neigt der Brüsseler nicht dazu, Originale von der Wand zu nehmen und die Zeche zu brennen. Ich weiß es nicht, jedenfalls gab es solche Vorfälle gar nicht. Ich habe mich auch danach erkundigt bei dem Wirt. Der sagte, nee, sowas machen wir nicht. Ja, war eine gute Erklärung.
Toll.
Ja, nee, das ist wirklich ein ganz, ganz spezieller Ort, den ich auch gerne besucht habe. Aber vorher war ich noch im Matongeviertel und ich habe mich mit der Schwester von Els Snick getroffen. Das hat alles ein bisschen mit dem Buch zu tun, das gerade erschienen war. Deswegen auch, dass ich so Gegensätze versucht habe aufzusuchen, hat auch damit zu tun. Also deswegen auch in Freiburg einerseits das Vauban-Viertel und andererseits eben die Penner vom Hauptbahnhof. Also Hausbesuche, das klingt ja eher so, als ob der Arzt kommen muss. Ja, das ist, also so hatte ich auch das mit den Hausbesuchen verstanden. Und weniger, dass man irgendwie Häuser besucht. Häuser kann man eh nicht besuchen, sondern nur die Bewohner davon. Und ich habe mich auch mit Hilde, so heißt die Schwester von Els Nick, getroffen. weil Hilde für Ärzte ohne Grenzen gearbeitet hat, viele, viele Jahre Sozialarbeit gemacht hat und das in Belgien und mir darüber erzählt hat, welche Schwierigkeiten sie da haben. Und sie war zu der Zeit noch bei einer Organisation tätig, die sich sogar nur teilweise, also über staatliche Mittel finanziert und andererseits eben über Spenden, was die Sache noch schwieriger macht. Und ja, ich habe sie gefragt, also wie sie damit lebt, wie sie das aushält, ziemliche Belastungen, ständig wechselndes Personal. In diesen Einrichtungen gibt es überall eine große Fluktuation, weil viele, die erstmal sagen, okay, helfen, kein Problem, mache ich doch gerne, nach 3 Wochen feststellen, dass das doch nicht so ein toller Job ist und dass das alles sehr anstrengend ist und auch frustrierend. Ja, und davon hat Hilde sehr, sehr anschaulich und sehr, sehr präzise erzählt. Ich hätte auch den ganzen Text über die Brüsseler Hausbesuche nur über das Gespräch mit Hilde schreiben können.
Ja, bleiben wir vielleicht noch einen Moment in Brüssel. Man sagt ja dem europäischen Projekt nach, dass es extrem bürokratisch sei, dass es ihm an einer eigenen Identität, europäischen Identität gebricht. Jetzt hat ja dieses Goethe-Institutsprojekt nicht nur den Vorteil, dass wir hier wunderbare Geschichten hören und sie dann eben jetzt auch bald lesen können, sondern es ist ja auch der Versuch gewesen, so etwas wie eine europäische Erzählung am Ende herzustellen. Jetzt kann man sich natürlich lebhaft darüber unterhalten, ob das gelungen ist oder nicht. Apropos bürokratisches Europa, ich glaube, auch dieses Projekt war extrem aufwendig, bürokratisch kompliziert in der Herstellung. Ja. Sie müssen sich vorstellen, jeder Text erhältlich in 6 verschiedenen Sprachen, das muss alles übersetzt werden, das muss logistisch irgendwie erstmal gewährleistet werden. Sie haben einen Teil dessen ja irgendwie auch selbst jetzt getragen. Aus Ihrer Sicht, dieses Buch ist jetzt fertig, also wir feiern jetzt sozusagen die Gesamtausgabe, also der Leser kann sich jetzt in alle 10 Texte in 6 verschiedenen Sprachen anschauen und das Vorwort eben auch in 6 verschiedenen Sprachen anschauen. Ist aus Ihrer Sicht das jetzt sowas wie eine europäische Erzählung geworden, verfasst von unterschiedlichen europäischen Nationalschriftstellern? Mhm.
Ja, das kann man sicher sagen. Und eine Übersetzung ist auch jedes Mal natürlich eine neue Erzählung. Ja? Man, das ist eine Interpretation. Und was ich natürlich auch sofort denke, wenn Sie davon Brüssel als europäische Hauptstadt reden. Also wir hatten vor 2 Tagen, haben wir gedacht, dass die Anschläge in Brüssel waren am 22. Februar. Also vor einem Jahr. Das ist alles noch sehr neu und sehr kurz und sehr offen bei uns. Und dann denkt man auch dran natürlich, also wie wichtig das ist, solche Projekte, ich finde das wirklich sehr wichtig und sehr interessant und sicherlich bildet das am Ende ein schönes Ganzes, das sehr bedeutend ist. Ich bin auch im Unterricht, die Unterrichte übersetzen auch in Gent an der Universität und ich habe diesen Bronski-Text mit Studenten zusammen übersetzt und das finde ich auch wichtig, dass es sowas gibt in 6 Sprachen. Es wird auch zur Verfügung gestellt, dass man leicht vergleichen kann. Also man kann über diese Texte und über diese Übersetzungen auch Sprachen lernen. Auf eine sehr leichte Weise. Also man hat Texte in 6 Sprachen und digital verfügbar. Ich glaube, man kann auch weiterklicken auf Wörter. Also es ist ein wunderbares Projekt, sicher. Ein schönes Ganzes, ja.
Vielleicht ist ja auch das E-Book, auf das, glaube ich, viele Schriftsteller heute auch etwas despektierlich schauen, dadurch irgendwie nochmal zu so einer ganz anderen Blüte gekommen, dass man jetzt auf einmal sieht, ich meine, das 1500 Seiten, das kauft keiner, ja, als gedrucktes Buch. Aber wenn man sozusagen in einem digitalen Medium hin und her springen kann, dann entsteht vielleicht wirklich sowas wie ein Gesamteindruck oder so etwas wie eine europäische Identität am Ende, die man diesem Projekt geben kann.
Ja, auf jeden Fall wird eine europäische Vielfalt abgebildet. Also das natürlich, also als auf Papier wäre das, glaube ich, nicht finanzierbar, ja, und wäre auch viel zu schwer und unhandlich, das muss man sagen. Ich hatte ja das Erlebnis eigentlich in Barcelona, da erlebt man ja die Vielsprachigkeit nochmal wieder in den Familien selber. Also es war ja so, in Barcelona, man spricht zwar Spanisch, aber eigentlich sprechen die meisten dann doch Katalanisch und dann diese Abendessen, normalerweise hätten die sich alle auf Katalanisch unterhalten und das waren solche, ja, aber dann haben sie, meinetwegen haben dann alle Spanisch gesprochen, weil das konnte ich verstehen und mit ihnen sprechen, das war mir eigentlich wichtig, dass ich in einem Land bin, wo ich in der Sprache mitessen kann und mitsprechen kann, nicht, dass ich einen Übersetzer brauche, ja, weil sonst hätte ich mich zu weit weggefühlt eigentlich. Aber dann sind natürlich, zum Beispiel war dann einmal Diskussion so ein bisschen aufregend und dann wechselte der eine wieder ins Katalanische, weil ihm das dann doch näher lag und dann sagte die Gastgeberin, nee, bitte, hier, bleib mal, Castellano, ja, so. Und jetzt sehe ich natürlich die Übersetzung, gibt es natürlich, es gab auch ein katalanischer Schriftsteller dann, glaube ich, in
Jordi Punti.
Ja, der ja war, den kenne ja, ich. Der war jetzt wieder hier in Deutschland und also... dass diese Vielsprachigkeit ist natürlich, ich meine, die ist natürlich kompliziert oft, ja, und aber ich finde es natürlich toll, dass das jetzt irgendwie so geregelt ist, dass nicht alle auf Englisch lesen und schreiben müssen.
Man hätte sich's jetzt auch einfach machen können und alles einmal in Englisch.
Aber Englisch ist ja lustigerweise gar nicht dabei, ja, und es ist es eigentlich, freut mich insgeheim so ein bisschen, ja, und dass eigentlich... Ja, all die Sprachen, die sonst so ein bisschen runterfallen. Also
Brexit
auch,
auch beim Goethe-Institut.
Ja.
Aber weißt du, bei Katja ist dann auch schön bei dir, also diese Leute, die da in Freiburg am Bahnhof sitzen, du sprichst sie an und die antworten, also und du hörst sofort, dass die aus Berlin kommen. Ne?
Ja,
die,
sicher.
Die brauchen nicht zu sagen, wir kommen aus Berlin. Also wir haben diese Sprachunterschiede und beim Übersetzen muss man dann eine Lösung finden. Ne? Das ist ein Dialekt dann. Also die sagen guten Tag oder irgendein Buchstabe, der so...
Du hörst es einfach am Klang.
Ja.
Also selbst wenn sie sich bemühen, Hochdeutsch zu sprechen, sobald Wörter wie Kirsche oder Fisch eine Rolle spielen, dann hört man es eben.
Aber ich wäre dann also gespannt, wie die unterschiedlichen Übersetzer sowas machen. Man muss dann mit der eigenen Mundart oder irgendwie eine Technik herausfinden. Denn Katja sagt nicht, ich höre, dass die aus Berlin kommen. Nee, es gibt dann, ich weiß nicht mehr genau, was es ist, aber man, wer Deutschland
ich
kennt,
zitiere
Deutschland
sie und das musst du dann sozusagen übertragen.
Ja, ja.
Ja, ja. Nee, das ist natürlich auch mit den Übersetzungen, wenn jemand wirklich mehr als drei Sprachen kann, mir ist es leider nicht gegeben, dann kann er auch sozusagen, durch jede Übersetzung kriegt der Text ja eine etwas andere Farbe. Dann kann er auch sozusagen diese verschiedenen Übersetzungsfarben ganz gut studieren. Also anhand des Austauschtextes, anhand des Ausgangstextes und anhand dessen, was die Übersetzer daraus gemacht haben. Sind natürlich Übersetzer müssen ja selber nachschreiben. Genau,
ja,
sie müssen
das.
Ja selber ja sozusagen ihr Text in ihrer Sprache nochmal verfassen.
Mhm. Ja, und man muss ein Gefühl haben, was für Schriftsteller das ist. Ja. Also ich kenne Katja Langer-Müllers Texte gut, weil ich die Romane auch übersetzt
Deshalb
habe.
Deshalb ich auch wollte, dass du das machst.
Ja,
ist klar.
Das war auch toll.
Also
wir
durften uns auch unsere Übersetzer sogar aussuchen. Wir wurden gefragt.
Ja, sehr großzügig vom Goethe-Institut. Also und überhaupt, also ist auch sehr schön. Also tut mir jetzt leid, dass ich jetzt nicht dich fragen konnte, aber ich habe das große Glück, auch schon eine niederländische Übersetzerin zu haben. Und dann wollte ich natürlich, dass die das macht, weil sie das einen natürlich dann auch schon kennt und man hat natürlich auch gerne, man weiß natürlich, die freuen sich auch über Aufträge.
Klar. Na, auch umgekehrt, wir Übersetzer haben auch nicht gern, dass ein anderer also mit
uns, den Autor spielt. Ja,
ja, natürlich.
Genau, das ist ja intimes Verhältnis. Ja. Und es war auch sehr schön, dann im Prozess eigentlich die Fragen, also es gab dann auch Fragen von Übersetzern aus den verschiedenen Sprachen, die verschiedenen Fragen zu dem Text, ja, und sich dann leicht unterschieden und so. Und wie immer war es so, dass Übersetzer muss man auch immer loben, weil sie sind die allerbesten Leser, weil sie dann doch jeden kleinen Fehler finden, ja, der
so
dann doch immer noch drin ist. Ja. Also die Übersetzer, Lektoren sind gar nicht so gut, die sehen das oft gar nicht, die Übersetzer finden das dann.
Das genau das Gleiche habe ich vor 3 Wochen gesagt. Ich habe gesagt, nächste Mal gebe ich mein Manuskript zuerst Els zu lesen. Die findet wenigstens die Fehler. Ja,
weil wir mit einem anderen Blick lesen wahrscheinlich. Es muss alles so genau sein und wir spüren.
Die präzisesten Leser sind die Übersetzer.
Ja.
Was ich mich immer mal gefragt habe, ob Schriftsteller eigentlich, sofern sie in viele Sprachen übersetzt werden, wenn das übersetzte Buch dich dann erreicht, ja, mit der Post geschickt wird und angenommen, du kannst vielleicht ein bisschen Spanisch oder also eine Sprache, die jetzt nicht gerade Chinesisch, Kantonesisch oder so ist, mit der du vielleicht gar nichts anfangen kannst, stellt man sich dann irgendwie mal so kurz vor den Spiegel und liest mal so auf Spanisch die erste Seite, die man wahrscheinlich im Original fast auswendig kann, um das mal so auszuprobieren, wie das klingt?
Ja, klar. Also, also jetzt weniger vorm Spiegel als...
Gib's zu.
Ja, also klar gucke ich da rein. Also interessiert mich ja, wie das klingt. Und das Interessante ist ja, ich lese ja dann ein fremdes Buch. Ja, es ist ja nicht mehr meins.
Und so deswegen, ist es, ja.
Also deswegen ist es jetzt keine Selbstbefriedigung, das zu lesen, weil man liest nämlich einen Text einer anderen Person, nämlich der Übersetzerin. Ja? Also ich lese jetzt wirklich meine eigenen Bücher nicht, außer ich muss sie vorlesen wo. Und das ist auch wieder was anderes. Aber in die Übersetzung, das ist schon sehr interessant. Und selbst beim Chinesischen hatte ich mal ein ganz seltsames Erlebnis. Da gab es dann eine Lesung und da wurde auf Chinesisch vorgetragen, aber dann die Übersetzerin hatte das irgendwie so gut hingekriegt, dass ich irgendwie, so wie sie las und an der Melodie immer hörte, wo sie war im Text. Ja? Mhm. Also ich habe meine Satzmelodie wiedererkannt. Ja? Und das fand ich großartig. Ja.
Naja, ich stelle mir das Verhältnis zwischen Autor und Übersetzer eigentlich sehr kompliziert vor, weil es ist ja ein Prozess des Loslassens seitens des Autors. Ja, also ich übergebe dir jetzt den Text, ich vertraue dir. Man kann es nicht ganz kontrollieren, weil man die andere Sprache einfach entweder gar nicht kann oder nur rudimentär kann. Also wie würdest du das Verhältnis beschreiben? Ist das so ein Work in Progress oder wie so eine Beziehung? Man muss sich da so rantasten.
Ja. Nein, also es ist ja auch so, der Schriftsteller freut sich ja wahnsinnig über die Übersetzung. Also das ist ja jetzt auch für einen deutschen Schriftsteller nicht so was Normales, nicht was Gewöhnliches, dass ja ständig alle Bücher übersetzt würden. Bei mir hat das auch eigentlich bis zum 7. Buch gedauert, dass dann mal ein Buch viel übersetzt wurde und klar, totales Vertrauen und irgendwann kommen dann auch Fragen, ja, und die beantworte ich natürlich gerne, aber ansonsten, das ist ihr Text dann, wenn ich das besser könnte, könnte ich das ja schreiben in einer anderen Sprache, da mische ich mich nicht ein,
Das Vertrauen muss da sein und das Vertrauen ist auch wunderschön. Wenn es nicht da wäre, wäre das für uns schrecklich. Also und wenn dann noch die Schriftsteller das ausdrücken und das ist wunderbar. Sonst geht es nicht. Es geht einfach nicht anders, ne? Übersetzen ist denn das eine Interpretation. Also das ist wie für Komponisten, die müssen ihre Partituren weitergeben und die werden dann gespielt. Also ein bisschen ähnlich ist es doch. Mhm. Man muss Vertrauen haben, dass wir tun uns Bestes.
Ja, wir haben ganz großes Vertrauen jetzt in dieses wunderbare Goethe-Instituts-Projekt. Das Buch ist, glaube ich, ab jetzt, Nikolas, zu erwerben. Und ich habe mich sehr gefreut, mit meinen Gästen so angeregt, über das Projekt sprechen zu können. Und vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.